Jesus ist im Tempel in Jerusalem und wird von den Juden angesprochen. Frau Lippemeier, was wollen die von dem?
Schaut man zunächst auf die Überschrift von dem Text, den wir gerade eben gehört haben, so heißt es, Streitgespräch zum Tempelweihfest. Wenn man die ganzen Passagen liest, war es für mich fast schon mehr ein Kreuzverhör. Wenn du der Messias, der Christus, also der Gesalbte bist, das ist eine provokante Frage. Das heißt, die Juden wollen eine bestimmte Antwort hören, die in ihren Augen auch blasphemisch ausfallen wird. Doch diese Antwort, die erhalten die Juden nicht. Also ihre Provokation äußert sich nicht auf die Art, inwieweit sie sie erwartet haben. Ganz kurz vielleicht zu der traditionellen Messias-Erwartung, mit der Jesus auch konfrontiert wird. Denn eigentlich verweigert er sich dieser Erwartung fast immer. Vor allem der Weg des Leidens. Denn Jesus geht diesen Weg schlussendlich und er passt nicht in die traditionelle Vorstellung des davidischen Messias, also eines großen Befreiers des Volkes Israel. Die Juden sehen in seinen Werken aber auch nicht wirklich was Besonderes und äußern ihre Zweifel in Form dieses Unglaubens, der eben auch in der Frage beinhaltet ist. Jesus sagt ihnen es auch ganz deutlich, dass in ihren Worten kein Glaube ist. Das Wort Messias, also die Person des Messias, ist ein in besonderer Weise von Gott gesalbter Mensch. Also ein Mensch, der Vollmacht hat, der Autorität hat. Ein Mensch, der ausgestattet ist mit großem Charisma, gleichsam aber auch ein normaler Mensch ist. Und das ist eine Einschränkung, die faszinierend ist. Das Weitere ist, dass er eben auch aus dem Geschlecht Davids stammen muss. Jesus erfüllt es im Großen schon. Nur eben nicht mit seinen Taten und mit dem, worauf seine Menschwerdung hinzielt, mit dem Kreuzestod. Jesus spricht eben auch von seinem Vater. Er bezeichnet sich auch an einer anderen Stelle als der Menschensohn. Der einzelne Jude hat aber selten oder eigentlich nie von Gott als seinem Vater gesprochen, so wie es Jesus in der Regel getan hat.
Ich und der Vater sind eins, so heißt es ja hier ganz am Ende dieses Textes. Wie kann man denn diese Aussage in der heutigen Zeit verständlich zum Ausdruck bringen? Wie würden Sie es sagen?
Wenn Jesus sagt, dass er und der Vater eins sind, dann meint er damit, dass sie einig sind und er quasi in vollkommener Übereinstimmung mit dem Vater handelt und handeln wird. Mhm. Ich würde sagen, dass spätestens an dieser Stelle auch der Kern der Christologie erreicht ist, der Christologie und der Trinität. Die Einigung von Vater und Sohn löscht den Unterschied und die Besonderheiten eines jeden nicht aus. Die Einigung setzt den Unterschied vielmehr voraus. Ich habe da in dem Bereich auch im Studium einmal auswendig lernen müssen, um es auch besser verstehen zu können. Durch die Liebe und die gegenseitige Gemeinschaft sind sie eines. Gott, der die Liebe ist. Hier tritt dann auch der Heilige Geist in seinem Wirken hinzu. Also ist hier der Kern der Christologie und der Trinitätslehre erreicht, vor allem in der johannäischen Theologie, welche auch sehr faszinierend ist und immer wieder darauf hinaus auszielt auf das Verhältnis Jesu zum Vater, Jesu zu den Jüngern und immer wieder auch die Frage des Unglaubens. Eine weitere Bestätigung findet sich aber auch im sogenannten hohepriesterlichen Gebet, dass Jesus in der Nacht, in der er verraten und verhaftet worden ist, gesprochen hat. Also sind wir wieder im Blick auf den baldigen Kreuzestod, der auch bei Johannes immer näher kommt und zugleich aber auch auf die Auferstehung. Jesus betete an dem Moment zum Vater, Kapitel 17, Vers 11, ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich gehe zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ich finde, dass eben genau dieser Vers ganz deutlich auch das Verhältnis und diese Bedeutung des Ich und der Vater sind eins wiedergibt. Johannes liest sich sehr schwierig und muss immer wieder im Kontext gelesen werden. So habe ich es auch in der Vorbereitung auf den heutigen Text getan. Mhm. Und war sehr froh darum.
Ja, Johannes ist immer schwierig zu verstehen und erst recht zu erklären von Ihrer Seite. Das war die heutige Textstelle aus dem 10. Kapitel und die Auslegung von Theodora Lippemeier.